From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Uchtdorf, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, wo sie an dieser Versammlung teilnehmen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ed Thompson. Die Orgel spielen Bonnie Goodliffe und Linda Margulies. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Herr und Gott der Himmelsheere«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Paul B. Piper von den 70ern.
I know.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, wir beugen unser Haupt mit tiefer Dankbarkeit im Herzen vor dir. Und wir danken dafür, dass dein Sohn erschienen ist, der große Jehova, um die Wahrheit wiederherzustellen und das Priestertum und die heiligen Handlungen. Mögen wir in diesen letzten Tagen, da wir die Welt um uns erbeben und erzittern sehen, in moralischer Hinsicht stark sein und uns nicht fürchten. Mögen wir zu Hause Sicherheit haben durch die heiligen Handlungen. Wir sind dankbar, dass die Pfähle Zions wiederhergestellt worden sind und von dir vorbereitet werden, heiliger Vater im Himmel. Wir danken dir für diesen großen Segen, für den Segen dieser Konferenz, dass unser Herz berührt wurde, dass wir geheilt wurden im Herzen und dass wir milder gestimmt wurden. Und wir bitten dich, uns weiterhin mit diesem Geist zu segnen, Herr. Segne diejenigen, die sprechen und die singen. Möge deine Macht und dein Segen bei ihnen sein und mögen wir die Botschaften weiter entgegennehmen, die wir brauchen, als Kirche einzeln und als Volk und als Teil der menschlichen Familie, als deine Söhne und Töchter. Das beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Oh,
Der Chor sang soeben Jeder Schritt im Glauben. Wir freuen uns nun von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel, und danach von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihm folgt Bruder William D. Oswald, zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule. Präsident Packer.
Ich habe vor, zu zeigen, dass in schweren Zeiten der Herr stets einen sicheren Weg nach vorn bereitet hat. Wir leben nämlich in jenen schweren Zeiten, die, wie der Apostel Paulus prophezeite, in den letzten Tagen anbrechen werden. Wenn wir für uns persönlich, als Familie oder als Kirche in Sicherheit sein wollen, müssen wir die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Am 24. Juli 1849 waren die Heiligen auf den Tag genau seit 2 Jahren im Salzseetal. Endlich lagen die Jahre der Anfeindung und Verfolgung hinter ihnen. Das verlangte nach einer großen Feier. Nur wenige Jahre zuvor litt der Prophet Joseph Smith monatelang unter entsetzlichen Bedingungen im Gefängnis zu Liberty, was ja Freiheit bedeutet, während der Pöbel die Heiligen aus ihren Häusern trieb. Die Wörter Freiheit und Gefängnis passen nicht sehr gut zusammen. Joseph rief aus: O Gott, wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Wie lange noch wird deine Hand sich zurückhalten und dein Auge, ja, dein reines Auge, von den ewigen Himmeln her das Unrecht ansehen, das deinem Volk und deinen Knechten widerfährt, und dein Ohr von ihren Schreien durchdrungen werden? Der Prophet Joseph Smith hatte schon nach Weisung getrachtet, und der Herr forderte die Heiligen auf, von den Richtern, dem Gouverneur und danach vom Präsidenten wieder Gutmachung zu verlangen. Ihr Gesuch an die Richter scheiterte. Im Laufe seines Lebens wurde Joseph Smith unter falschen Beschuldigungen aller Art über 200 Mal vor Gericht geladen. Er wurde niemals verurteilt. Als man vom Gouverneur Missouris Boggs Entschädigung forderte, gab dieser einen Erlass heraus. Die Mormonen müssen wie Feinde behandelt werden und notfalls im öffentlichen Interesse ausgerottet oder aus dem Staat vertrieben werden. Damit wurden unsagbare Brutalität und Schlechtigkeit entfesselt. Man appellierte an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Martin Van Buren, welcher zur Antwort kam: Ihre Sache ist gerecht, aber ich kann für Sie nichts tun. Ich lese nun die letzten Absätze der dritten Bittschrift an den Kongress der Vereinigten Staaten vor. Die Bedrängnisse der Verfasser dieses Gesuchs sind jetzt schon überwältigend, zu viel für einen Menschen, zu viel für amerikanische Bürger, um es klaglos zu ertragen. Wir haben so viele Jahre unter der eisernen Faust der Tyrannei und Unterdrückung gelitten. Man hat uns unseren Grund und Boden im Wert von 2 Millionen Dollar geraubt. Man hat uns gejagt wie die wilden Tiere des Waldes. Wir haben erlebt, wie unsere betagten Väter, die in der Revolution gekämpft hatten, und unsere unschuldigen Kinder von unseren Verfolgern gleichsam abgeschlachtet wurden. Wir haben erlebt, wie die schönen Töchter amerikanischer Bürger auf unmenschlichste Weise beschimpft und misshandelt wurden. Und schließlich haben wir erlebt, wie 15.000 Seelen, Männer, Frauen und Kinder, mit Waffengewalt im strengen Winter von ihrem heiligen Heim und Herd in ein fremdes Land vertrieben wurden, mittellos und schutzlos. Unter all diesen schwierigen Umständen strecken wir flehend die Hände nach der obersten Körperschaft unseres Landes aus und ersuchen die erlauchten Senatoren und Repräsentanten eines großen freien Volkes ergebenst um Entschädigung und Schutz. Hört, oh hört, die flehende Stimme vieler tausend amerikanischer Bürger, die nun im Exil stöhnen. Hört, oh hört, das Weinen und das bittere Klagen von Witwen und Waisen, deren Ehemänner und Väter grausam zu Märtyrern gemacht wurden, in dem Land, wo der stolze Adler fliegt. Lasst es nicht in den Archiven der Völker vermerkt sein, dass Verbannte bei euch um Schutz und Entschädigung ersuchten, aber vergeblich darum baten. Es liegt in eurer Macht, uns, unsere Ehefrauen und unsere Kinder, vor einer Wiederholung der blutrünstigen Szenen in Missouri zu bewahren und dadurch einem verfolgten, verletzten Volk viel von seiner Angst zu nehmen. Und eure Bittsteller werden beständig beten. Man hatte kein Mitleid mit ihnen, und sie wurden abgewiesen. 1844 wurden der Prophet Joseph Smith und sein Bruder Hiram, während sie unter dem erklärten Schutz des Gouverneurs von Illinois, Thomas Ford, standen, im Gefängnis von Carthage erschossen. Worte können die Brutalität und das Leid, das die Heiligen erduldet hatten, wohl kaum beschreiben. An jenem 24. Juli 1849 nun, endlich frei von den Drangsalierungen, hatte man vor zu feiern. Alles, was die Heiligen besaßen, war im Handkarren oder Planwagen 1600 Kilometer weit durch die Wildnis dorthin gelangt. Es sollte noch weitere 20 Jahre dauern, ehe die Eisenbahn bis Salt Lake City fuhr. Sie hatten fast nichts, womit sie arbeiten konnten, doch sie entschieden, dass sie die Feier dazu nutzen würden, ihre Gefühle anschaulich zum Ausdruck zu bringen. Sie bauten auf dem Tempelplatz einen laubenartigen Unterstand. Sie stellten eine knapp 32 Meter hohe Fahnenstange auf. Sie fertigten eine riesige Landesflagge von knapp 20 Meter Länge an und entrollten sie oben an dieser Freiheitsstange. Es mag rätselhaft erscheinen, unfassbar, beinahe unglaublich, dass sie als Motto dieser ersten großen Feier Patriotismus wählten, Loyalität gegenüber derselben Regierung, die sie abgewiesen und es versäumt hatte, ihnen beizustehen. Wenn Sie verstehen können, warum Sie dies taten, begreifen Sie auch, welche Macht die Lehren Christi haben. Eine Blaskapelle spielte, als Präsident Brigham Young einen großen Festzug zum Tempelplatz hin anführte. Ihm folgten die 12 Apostel und die 70er. Danach kamen 24 junge Männer in weißer Hose und schwarzem Mantel mit weißer Schärpe auf der rechten Schulter, einer kleinen oder größeren Krone auf dem Kopf und einem Schwert zu ihrer Linken. In der rechten Hand trug jeder, ausgerechnet, ein Exemplar der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Unabhängigkeitserklärung wurde von einem der jungen Männer vorgelesen. Darauf folgten 24 weiß gekleidete junge Frauen mit einer blauen Schärpe auf der rechten Schulter und weißen Rosen auf dem Kopf. Jede trug eine Bibel und ein Buch Mormon. Was danach kam, war nicht ganz so staunenswert wie die Entscheidung, als Motto Patriotismus zu wählen, aber doch beinahe. 24 sogenannte alte Herren, angeführt von Patriarch Isaac Morley. Sie waren als die Silbergrauen bekannt, alle 60 Jahre oder älter. Jeder trug einen rot bemalten Stab, an dessen Spitze ein weißes Band wehte. Einer trug das Sternenbanner. Diese Männer waren ein Symbol für das Priestertum, das von Anfang an war, ehe die Welt war und in dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt worden war. Die Heiligen wussten, dass der Herr sie geheißen hatte, Königen, Präsidenten, Herrschern und Obrigkeiten untertan zu sein und dem Gesetz zu gehorchen, es zu achten und fürs einzutreten. Dieses Gebot, damals offenbart, gilt auch heute für unsere Mitglieder in jedem Land. Wir sollen gesetzestreue, würdige Bürger sein. Der Herr erklärte ihnen, ich habe die Verfassung dieses Land durch die Hand weiser Männer eingerichtet, die ich zu eben diesem Zweck erweckt habe. Und in einem anderen Vers sagte der Herr, es ist nicht recht, dass irgendjemand in der Knechtschaft eines anderen sei. Sie waren daher gegen die Sklaverei eingestellt. Das war ein sehr wunder Punkt bei den Siedlern in Missouri. Und so trat an jenem feierlichen Tag im Jahr 1849 Elder Phineas Richards vor, stellvertretend für die 24 älteren Herren, und las ihre ergebene patriotische Rede vor. Er sprach darüber, dass sie ihren Kindern Patriotismus beibringen müssten und auch die Freiheit zu lieben und zu ehren. Nachdem er kurz die Gefahren aufgeführt hatte, die sie durchgestanden hatten, sagte er, Brüder und Freunde, wir, die wir schon seit 60 Jahren leben, haben die Regierung der Vereinigten Staaten in ihrer Glanzzeit gesehen und wissen, dass die abscheulichen Grausamkeiten, die wir erlitten haben, von einer verdorbenen und verkommenen Verwaltung ausgingen. Doch die unverfälschten Grundsätze unserer hochgeschätzten Verfassung bleiben unverändert. Da wir den Freiheitsgeist und das Feuer des Patriotismus von unseren Vätern ererbt haben, so lasst uns beides in reiner Form an unsere Nachkommen weitergeben. Man könnte meinen, dass die Heiligen, getrieben von der menschlichen Natur, nach Rache trachteten. Doch etwas, was viel stärker ist als selbst die menschliche Natur, bestimmte ihr Handeln. Der Apostel Paulus erklärte, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wir haben den Geist Christi. Dieser Geist zeichnete diese ersten Mitglieder der Kirche als Nachfolger Christi aus. Wenn Sie ein Volk verstehen können, das so langmütig, so tolerant, so vergebungsbereit, so christlich war, nach allem, was es erlitten hatte, dann werden Sie entschlüsselt haben, was ein Heiliger der letzten Tage ist. Anstatt sich von Rache verzehren zu lassen, waren sie in Offenbarung verankert. Ihr Kurs wurde von den Lehren bestimmt, die noch heute im Alten und Neuen Testament zu finden sind, im Buch Mormon, im Buch Lehre und Bündnisse und in der köstlichen Perle. Wenn Sie verstehen können, warum Sie so feiern konnten, wie Sie es taten, dann können Sie auch verstehen, warum wir heute Glauben an den Herrn Jesus Christus haben, an die Grundsätze des Evangeliums. Im Buch Mormon heißt es, wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Und daher lehren wir heute, in diesen ungewohnt schweren Zeiten, in der wahren Kirche Jesu Christi, die Grundsätze des Evangeliums und leben danach. Drei Merkmale der Gedenkfeier von 1849 waren sowohl symbolisch als auch prophetisch. Erstens, dass die jungen Männer die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung trugen. Dann, dass jede junge Frau die Bibel und das Buch Mormon trug. Und schließlich, dass die alten Männer, die Silbergrauen, in diesem Festzug geehrt wurden. Nach dem Programm gab es ein Festessen an behelfsmäßigen Tischen. Mehrere hundert Durchreisende, die dem Goldrausch folgten, und 60 Indianer wurden mit eingeladen. Danach ging man wieder in die Arbeit. Präsident Young hatte gesagt, wenn das Volk der Vereinigten Staaten uns 10 Jahre lang in Ruhe lässt, werden wir sie um keinen Gefallen bitten. Auf den Tag 8 Jahre nach der Feier von 1849 waren die Heiligen im Little Cottonwood Canyon, um erneut den 24. Juli zu feiern. 4 Männer kamen angeritten, um zu melden, dass eine 2500 Mann starke Armee über die Prärie anrückte. Die Armee der Vereinigten Staaten unter dem Kommando von Colonel Albert Sidney Johnston hatte Befehl von Präsident James Buchanan, einen nicht vorhandenen Mormonenaufstand niederzuschlagen. Die Heiligen brachen das Lager ab und begaben sich nach Hause, um sich für die Verteidigung bereit zu machen. Diesmal sollten die Heiligen nicht fliehen. Präsident Young erklärte, wir haben kein Gesetz übertreten und wir haben keinen Anlass, dies zu tun, beabsichtigen es auch nicht. Aber was Nationen betrifft, die hierher unterwegs sind, um dieses Volk zu vernichten, da Gott der Allmächtige mein Helfer ist, so können sie nicht hierher kommen. Meine Urgroßeltern begruben ein Kind auf dem Weg, als sie von Far West nach Nauvoo vertrieben wurden und ein weiteres in Winter Quarters, als man sie nach Westen vertrieb. Eine andere Urgroßmutter, ein Teenager, zog einen Handkarren am südlichen Ufer des Platte Rivers entlang. Sie sangen, es liegt der Ort, den Gott für uns bestimmt, westwärts dort, in der Ferne, wo nichts uns stört, nichts uns den Frieden nimmt, da winkt Ruhe in dem Herrn. Jenseits des Flusses konnten sie sehen, wie die Bajonette der Soldaten der Armee in der Sonne aufblitzten.
In St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag.
In St. Louis besorgte sie sich eine kleine amerikanische Flagge, die sie ein Leben lang an ihrem Kleid mit sich trug. Keine Armee und kein Pöbel konnte die Heiligen von dem abbringen, was sie als wahr erkannt hatten. Der Utah-Krieg endete schließlich und ging als Patzer von Buchanan in die Geschichte ein. Wir werden heute von denselben Offenbarungen angeleitet und von einem Propheten geführt. Als der Prophet Joseph Smith starb, nahm ein anderer seinen Platz ein. Diese Ordnung bei der Nachfolge galt seither und gilt noch heute. Vor 6 Monaten bei der Frühjahrsgeneralkonferenz wurde Thomas S. Monson als 16. Präsident der Kirche bestätigt, nur 5 Monate vor seinem 81. Geburtstag. Er folgte auf Präsident Gordon B. Hinckley, der in seinem 98. Lebensjahr verstarb. Die dienstältesten Führer der Kirche werden fast immer gereift sein, in jahrzehntelanger Vorbereitung. Präsident Monson ist ideal geeignet für die Herausforderungen unserer Zeit. Er wird von 2 Ratgebern gestützt und vom Kollegium der 12 Apostel, alle Propheten, Seher und Offenbarer. Derselbe Luzifer, der aus der Gegenwart unseres Vaters ausgestoßen wurde, ist noch immer am Werk. Er wird mit den Engeln, die ihm folgten, das Werk des Herrn stören und es vernichten, falls er das kann. Aber wir werden den Kurs halten. Wir müssen uns als Familien und als Kirche in diesen Grundsätzen und heiligen Handlungen verankern. Wir müssen gläubig nach vorn schauen, welche Prüfungen auch vor uns liegen. Und es werden viele sein. Wir müssen glaubenstreu bleiben. Ich gebe Zeugnis, dass Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus leben. Dass Thomas S. Monson heute von Gott berufen ist, und zwar durch Prophezeiung. Das Banner der Wahrheit ist errichtet. Keine unheilige Hand kann das Werk vom Fortschritt abhalten. Heute geht die Sonne buchstäblich niemals unter, ohne dass die Heiligen der letzten Tage zusammenkommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine liebe Brüder und Schwestern, ich bin für jeden von Ihnen sehr dankbar. Zusammen empfinden wir eine tiefe Dankbarkeit für das Evangelium Jesu Christi. In dieser Welt, in der es mehr als genug Elend gibt, sind wir für Gottes großen Plan des Glücklichseins wirklich dankbar. Sein Plan sagt aus, dass Menschen sind, damit sie Freude haben können. Diese Freude erfahren wir, wenn wir uns entscheiden, im Einklang mit Gottes ewigen Plan zu leben. Wie wichtig es ist, dass man sich selbst dafür entscheidet, kann man mit einem einfachen Modell veranschaulichen, das mir eines Tages einfiel, als ich in einem großen Kaufhaus einkaufte. Ich nenne es Käufermuster. Da Einkaufen ein Teil unseres täglichen Lebens ist, sind Sie mit diesem Muster vielleicht vertraut. Kluge Käufer schaffen sich einen umfassenden Überblick über das Angebot, ehe sie eine Wahl treffen. Ihnen kommt es vor allem auf die Qualität und Lebensdauer des gewünschten Produkts an. Sie wollen das Allerbeste. Im Gegensatz dazu halten einige Käufer nach Schnäppchen Ausschau. Andere geben das Geld mit vollen Händen aus, nur um später bestürzt festzustellen, dass ihre Wahl nicht lange hielt. Und leider gibt es auch einige wenige Menschen, die ihre Unbescholtenheit wegwerfen und einfach stehlen, was sie haben möchten. Wir nennen sie Ladenliebe. Das Käufermuster kann man auch auf das Thema Ehe anwenden. Ein verliebtes Paar kann eine Ehe von höchster Qualität wählen oder eine von geringerem Wert, die nicht von Dauer ist. Oder die Partner entscheiden sich gegen beides und stehlen als eheliche Ladendiebe unverschämt, was sie wollen. Über das Thema Ehe wird überall in der Welt gestritten und es gibt verschiedene Formen des ehelichen Zusammenlebens. Ich äußere mich zu diesem Thema, weil ich als Apostel des Herrn verkünden möchte, dass die Ehe zwischen Mann und Frau heilig ist. Sie ist von Gott verordnet. Ich erkläre auch, dass die Tempelehe von höchstem Wert ist. Sie ist die höchste und dauerhafteste Form der Ehe, die unser Schöpfer seinen Kindern anbieten kann. Errettung ist Sache des Einzelnen, Erhöhung hingegen Sache der Familie. Nur diejenigen, deren Ehe im Tempel geschlossen wurde und deren Ehe durch den Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt wurde, werden nach dem Tod weiter als Mann und Frau zusammen sein und den höchsten Grad der celestialen Herrlichkeit oder die Erhöhung erlangen. Eine Tempelehe wird auch celestiale Ehe genannt. Innerhalb der celestialen Herrlichkeit gibt es drei Ebenen. Um auf die höchste zu gelangen, müssen Frau und Mann für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt sein und die Bündnisse, die sie in einem heiligen Tempel geschlossen haben, halten. Das edelste Verlangen des menschlichen Herzens ist das nach einer Ehe, die über den Tod hinaus bestehen kann. Treue zu einer Tempelehe bewirkt genau das. Sie ermöglicht Familien, für immer vereint zu sein. Dieses Ziel ist herrlich. Jede Aktivität, jeder Aufstieg, jedes Kollegium und jede Klasse in der Kirche sollen dazu beitragen, Familien zu erhöhen. Um dieses Ziel erreichbar zu machen, hat der himmlische Vater in dieser Evangeliumszeit die Schlüssel des Priestertums wiederhergestellt, damit die heiligen Handlungen, die in seinem Plan unerlässlich sind, mit der richtigen Vollmacht vollzogen werden können. Himmlische Boten, darunter Johannes der Täufer, Petrus, Jakobus, Johannes, Mose, Elias und Elia, haben an dieser Wiederherstellung mitgewirkt. Diese offenbarte Wahrheit wird überall auf der Erde bekannt gemacht. Wir als Propheten und Apostel des Herrn verkünden der Welt nochmals, dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Weiterhin verkünden wir, dass alle Menschen, Mann und Frau, als Abbild Gottes erschaffen sind. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn bzw. eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der individuellen, vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung. Im vorirdischen Dasein kannten und verehrten die Geistsöhne und Töchter ihren ewigen Vater und nahmen seinen Plan an. Nach diesem Plan konnten sie einen physischen Körper erhalten und die Erfahrung des irdischen Lebens machen, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu verwirklichen. Der großartige Plan des Glücklichseins von unserem himmlischen Vater macht es möglich, dass die Familienbeziehungen über das Grab hinaus Bestand haben. Die heiligen Handlungen und Bündnisse, die im heiligen Tempeln vollzogen werden können, ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und der Familie auf ewig vereint zu sein. Ende des Zitats. Diese Proklamation zur Familie macht uns deutlich, dass die celestiale Ehe größere Möglichkeiten, glücklich zu werden, bietet, als jede andere Beziehung. Die Erde wurde geschaffen und diese Kirche wurde wiederhergestellt, damit Familien gegründet, gesiegelt und ewiglich erhöht werden können. In den Heiligen Schriften heißt es, es ist rechtens, dass ein Mann eine Frau habe und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dies alles, damit die Erde den Zweck ihrer Erschaffung erfülle. An anderer Stelle wird bekräftigt, dass es im Herrn weder die Frau ohne den Mann noch den Mann ohne die Frau gibt. Also ist die Ehe nicht nur ein erhöhender Grundsatz des Evangeliums, sie ist auch ein göttliches Gebot. Der himmlische Vater hat erklärt, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Das Sühnopfer seines geliebten Sohnes macht die Verwirklichung dieser beiden Ziele möglich. Dank des Sühnopfers wurde die Unsterblichkeit, also die Auferstehung von den Toten, für jedermann Wirklichkeit. Und dank des Sühnopfers wurde das ewige Leben, also dass man für immer in der Gegenwart Gottes lebt, die größte aller Gaben Gottes, eine Möglichkeit. Um uns für das ewige Leben bereit zu machen, müssen wir einen ewigen und immerwährenden Bund mit unserem himmlischen Vater schließen. Das heißt, dass eine Tempelehe nicht nur allein den Mann und die Frau betrifft, zu ihr gehört auch eine Partnerschaft mit Gott. Die Proklamation zur Familie erinnert uns daran, dass Mann und Frau die feierliche Verantwortung tragen, einander zu lieben und zu umsorgen. Kinder, die aus dieser Verbindung hervorgehen, sind eine Gabe des Herrn. Wenn eine Familie im Tempel gesiegelt wird, kann diese Familie so ewig wie das Reich Gottes selbst werden. Für solch einen Lohn ist es meist mehr nötig als ein hoffnungsvoller Wunsch. Zuweilen lese ich in einer Traueranzeige in der Zeitung, dass das kürzliche Ableben eines Menschen ihn mit einem verstorbenen Ehepartner wieder vereint habe, obwohl sich das Ehepaar nicht für die ewige Variante entschieden hatte. Stattdessen hatte es sich für eine Ehe entschieden, die nur gültig war, solange beide lebten. Der himmlische Vater hatte ihnen eine überirdische Gabe angeboten, aber sie hätten sie abgelehnt. Und indem sie die Gabe abgelehnt haben, hatten sie auch den abgelehnt, der die Gabe gibt. In den Heiligen Schriften gibt es einen eindringlichen Satz, der klar zwischen dem hoffnungsvollen Wunsch und ewiger Wahrheit unterscheidet. Zitat: Alle Bündnisse, Verträge, Verpflichtungen, Eide, Gelöbnisse und Erwartungen, die nicht sowohl für die Zeit als auch für alle Ewigkeit geschlossen und eingegangen und vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt werden, durch den, der gesalbt ist, haben bei der Auferstehung von den Toten und danach keinerlei Wirksamkeit, Kraft und Gültigkeit, denn alle Verträge, die nicht zu diesem Zweck geschlossen werden, haben ein Ende, wenn die Menschen tot sind. Ende des Zitats. Diese Wahrheiten sind unumstößlich. Die Mitglieder dieser Kirche laden alle Menschen ein, sich damit vertraut zu machen und sich für das ewige Leben bereit zu machen. Wir laden jeden ein, Glauben an Gott, den ewigen Vater und an seinen Sohn Jesus Christus zu entwickeln, umzukehren, den Heiligen Geist zu empfangen, die Segnung des Tempels zu erlangen, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten und bis ans Ende auszuharren. Glücklicherweise können Gottes großer Plan des Glücklichseins und die damit verbundenen ewigen Segnungen auf diejenigen ausgedehnt werden, die während ihres Erdenlebens keine Gelegenheiten hatten, das Evangelium zu hören. Die heiligen Handlungen des Tempels können stellvertretend für sie vollzogen werden. Aber was ist mit den vielen erwachsenen Mitgliedern der Kirche, die nicht verheiratet sind? Ohne eigenes Verschulden müssen sie die Prüfungen des Lebens allein bewältigen. Seien wir alle daran erinnert, dass den glaubenstreuen Heiligen keinerlei Segnungen vorenthalten werden. Sie erlangen sie auf die Weise des Herrn und nach seinem Zeitplan. Der Herr wird jeden Menschen richten und belohnen, und zwar sowohl gemäß den Wünschen seines Herzens als auch nach seinen Taten. In der Zwischenzeit können auf Erden Missverständnisse eine Ehe schaden. Jede Ehe birgt ja von vornherein zwei Risiken in sich. Zu ihr gehören zwei unvollkommene Menschen. Glücklich werden können sie nur, wenn sie sich aufrichtig darum bemühen. So wie Harmonie in einem Orchester nur entsteht, wenn seine Mitglieder gemeinsam darauf hinarbeiten, so muss auch die Harmonie in der Ehe gemeinsam hingearbeitet werden. Dies wird gelingen, wenn jeder Partner seine persönlichen Ansprüche auf ein Mindestmaß senkt und das, was er aus selbstloser Liebe heraustut, auf ein Höchstmaß steigert. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, um wahres Glück zu finden, müssen wir unseren Blick von innen nach außen kehren. Niemand versteht, was es wirklich heißt zu leben, solange er nicht sein Ego dem Dienst an seinen Mitmenschen unterwirft. Der Dienst an anderen ist eng verwandt mit Pflicht. Wer beides tut, erlangt wahre Freude. Ende des Zitats. Harmonie entsteht in einer Ehe nur, wenn man das Wohlergehen des Partners zu seinen obersten Prioritäten zählt. Wenn das wirklich geschieht, wird eine zelestiale Ehe Wirklichkeit, die in diesem und im künftigen Leben große Freude bringt. Gottes Plan des Glücklichseins erlaubt uns, selbst zu entscheiden. So wie beim Käufermuster können wir uns für eine zelestiale Ehe oder eine minderwertige Variante entscheiden. Einige Eheangebote sind billig, andere sind kostspielig und manche hat der Widersacher in seiner Gerissenheit selbst ersonnen. Hüten Sie sich vor seinen Angeboten. Aus ihnen erwächst immer Elend. Die beste Wahl ist die zelestiale Ehe. Glücklicherweise kann man sich, wenn man zuvor eine weniger gute Variante gewählt hat, jetzt entscheiden, daraus doch noch erste Wahl zu machen. Das erfordert eine mächtige Wandlung im Herzen und dass man ohne Unterlass an sich selbst arbeitet. Die Segnungen, die man auf diese Weise erlangt, sind jede Mühe wert. Was es bedeutet, wenn alle mit der Tempelehe verknüpften Segnungen Wirklichkeit werden, überfordern beinahe den menschlichen Verstand. So eine Ehe wird im zelestialen Reich weiter reifen. Dort können wir vollkommnet werden, so wie Jesus schließlich die Fülle der Herrlichkeit des Vaters empfing, können wir zum Vater kommen und zur gegebenen Zeit von seiner Fülle empfangen. Die zelestiale Ehe ist ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung auf das ewige Leben. Sie erfordert, dass man die richtige Person am richtigen Ort durch die richtige Vollmacht heiratet und diesen heiligen Bund getreulich einhält. Dann kann man sich der Erhöhung im zelestialen Reich Gottes sicher sein. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Neulich wollten meine Frau und ich unseren 5-jährigen Zwillingsenkeltöchtern das Seilspringen beibringen. Das Seilspringen ist ein Spiel für Kinder, bei dem man über ein Seil springt, dass man über den Kopf und dann unter den Füßen hindurchschwingen lässt. Nachdem sie ein paar kurze Anweisungen erhalten hatten, versuchten es beide Mädchen, aber mehrere Versuche schlugen fehl. Gerade als wir aufgeben wollten, kamen zwei ältere Nachbarskinder vorbei und wir baten sie um Hilfe. Beide Nachbarsmädchen waren erfahrene Seilspringerinnen und konnten unseren Enkelinnen zeigen, wie man das macht. Als sie Seil sprangen, bemerkte ich, dass die Nachbarsmädchen ein Lied sangen, das ihnen half, im Rhythmus des schwingenden Seils zu springen. Sobald unsere Enkelinnen die Grundsätze des Seilspringens verstanden hatten und gesehen hatten, wie es geht, war der Rest der Lektion einfach. Mit ein bisschen Übung meisterten beide Zwillinge recht bald die Grundlagen des Seilspringens. Während der Seilspringlektion saß eine andere Enkelin, erst 3 Jahre alt, auf der Wiese und schaute still zu. Als jemand sie fragte, ob sie es auch einmal probieren wolle, nickte sie, stand auf und stellte sich neben das Seil. Als wir das Seil in Bewegung setzten, sprang sie zu unserer großen Überraschung genauso, wie sie es bei ihren Schwestern gesehen hatte. Sie sprang einmal, dann ein zweites Mal und dann immer wieder und sang dabei laut dasselbe Lied, das die älteren Kinder gesungen hatten. Alle drei Enkelinnen hatten erfasst, dass es für das Seilspringen eine bestimmte Technik gab. Es war ganz einfach und jede schaffte es, nachdem sie nur wenige Grundsätze gelernt hatte und ihr gezeigt worden war, wie man es macht. So ist es auch mit dem Evangeliumsunterricht. Wenn wir einige grundlegende Prinzipien über das Lehren lernen und gezeigt bekommen, wie man lehrt, kann es jeder von uns. Präsident Boyd K. Packer ruft uns häufig ins Gedächtnis, wir alle, Führungsbeamte, Lehrer, Missionare und Eltern, haben die lebenslange Aufgabe vom Herrn, die Lehren des Evangeliums zu vermitteln und zu lernen, so wie sie uns offenbart worden sind. Und Elder L. Tom Perry hat ganz deutlich gesagt, jeder, der ein Amt in der Kirche bekleidet, muss ein guter Lehrer sein. Da jedes Mitglied ein Lehrer ist und das Unterrichten bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt steht, haben wir alle die heilige Aufgabe, ein paar Grundsätze über das Lehren zu lernen. Es gibt viele Prinzipien für das Lehren und Lernen, und es reicht nicht, nur etwas darüber zu lesen. Erstens müssen wir diese grundlegenden Prinzipien verstehen, und zweitens muss uns gezeigt werden, wie erfolgreiche Lehrer sie anwenden. Das kann geschehen, indem wir fähige Lehrer in unseren Gemeinden und Zweigen genau beobachten und die weltweite Führerschaftsschulung über das Lehren und Lernen durcharbeiten, die man auf der Webseite der Kirche und in den Zeitschriften der Kirche findet. Die Grundsätze für das Lehren und Lernen im Evangelium finden wir in den Heiligen Schriften. Sie werden auch in einem hervorragenden, aber oft zu wenig beachteten Hilfsmittel behandelt, nämlich dem Leitfaden Lehren die größte Berufung. Wenn wir nach einem Beispiel für einen idealen Lehrer suchen, der uns zeigen kann, wie man das Evangelium lehrt, blicken wir unweigerlich auf Jesus von Nazareth. Seine Jünger nannten ihn Rabuni, das heißt Meister oder Lehrer. Er war und ist der beste Lehrer. Jesus unterschied sich von den anderen Lehrern seiner Zeit, denn er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Diese Vollmacht zu lehren und zu dienen hatte er von seinem himmlischen Vater, da Gott Jesus gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, denn Gott war mit ihm. Getreu diesem Muster ist Jesus von seinem himmlischen Vater belehrt worden, wie Johannes berichtet. Jesus sagte, ich tue nichts im eigenen Namen, sondern sage nur das, was mich der Vater gelehrt hat. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. In den Heiligen Schriften finden wir noch mehr Beispiele für erfolgreiche Evangeliumslehrer, die das Leben derer, die sie belehrt haben, veränderten und ihre Seelen retteten. Aus dem Buch Mormon denken wir zum Beispiel sofort an Nephi, Alma und die Söhne Mosias. Achten Sie darauf, wie sich die Söhne Mosias darauf vorbereiteten, das Evangelium zu lehren. Sie waren in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden, denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Und wenn sie lehrten, so lehrten sie mit Macht und Vollmacht von Gott. Ein weiterer machtvoller Lehrer im Evangelium war Moroni, der als Bote aus der Gegenwart Gottes ausersehen wurde, den Propheten Joseph Smith zu belehren und zu schulen. Joseph Smith hat uns eine kurze, aber detaillierte Beschreibung dessen gegeben, was Moroni sagte und was er tat, als er ihn belehrte. Als Moroni zum ersten Mal bei Joseph Smith erschien, war dieser ein Jugendlicher von 17 Jahren mit wenig Schulbildung. Joseph sagt über sich, er war ein unbekannter Junge von keinerlei Bedeutung in der Welt. Und ein Freund bezeichnete ihn später als ungebildet und ungelehrt. Unter den Händen eines geduldigen und aufmerksamen Lehrers wie Moroni und anderer Himmelsboten, die ihn unterwiesen, sollte dieser junge Mann zur zentralen Figur dessen werden, was der Herr ein wunderbares Werk, ja, ein Wunder nannte. Welche Grundsätze für das Lehren und Lernen können wir erkennen, wenn wir die Art und Weise betrachten, wie Moroni Joseph Smith belehrte? Es gibt einige wichtige Punkte, über die wir sprechen könnten, aber wir wollen uns auf drei Grundsätze konzentrieren, die für guten Unterricht entscheidend sind. Erster Grundsatz: Gehen Sie mit denen, die Sie belehren, liebevoll um und sprechen Sie sie namentlich an. Joseph Smith sagte, als ihm der Engel Moroni zum ersten Mal erschien, fürchtete er sich zuerst, aber bald verließ ihn die Furcht. Was tat Moroni, damit diese Furcht verschwand? Joseph Smith sagte, er nannte mich beim Namen. Lehrer, die ihre Schüler lieb haben und sie beim Namen nennen, halten sich an ein himmlisches Muster. Vor kurzem nahm ich an einer Sitzung mit Präsident Thomas S. Monson teil und mir fiel auf, dass er jeden von uns mit Namen begrüßte. Er erzählte uns von einer Sonntagsschullehrerin aus seiner Kindheit, Lucy Gertsch, und betonte, dass sie jeden Schüler in ihrer Klasse namentlich kannte. Präsident Monson sagte über sie, sie hat immer diejenigen besucht, die an einem Sonntag nicht da waren oder ganz einfach nicht kamen. Wir wussten, dass wir ihr wichtig waren. Niemand von uns hat sie oder die Lektionen, die sie gegeben hat, je vergessen. Zweiter Grundsatz: Lehren Sie anhand der Heiligen Schriften. Ein weiterer Grundsatz, den Moroni anwandte, ist, dass er die Heiligen Schriften kannte und daraus lehrte. Joseph Smith sagte, dass Moroni bei ihrer ersten Begegnung begann, Prophezeiungen aus dem Alten Testament zu zitieren. Er zitierte noch viele andere Schriftstellen und gab viele Erklärungen. Aus den vielen Schriftstellen, die Moroni zitierte, erfuhr Joseph etwas über seine Rolle als Prophet beim Hervorkommen des Buches Mormon und der Wiederherstellung des wahren Evangeliums auf der Erde. Dritter Grundsatz: Ermuntern Sie die Schüler, über Evangeliumswahrheiten nachzudenken. Ein dritter Grundsatz, den Moroni bei der Belehrung Joseph Smiths anwandte, war, ihn zu veranlassen, über das nachzudenken, was er gelernt hatte. Joseph berichtet, dass er nach Moronis drittem Erscheinen wieder allein war, um über das nachzudenken, was er soeben erlebt hatte. Ein guter Lehrer möchte sich an das Muster des auferstandenen Christus bei den Nephiten halten, der die Menge aufforderte, nach Hause zu gehen und über das nachzudenken, was er sie gelehrt hatte, damit sie es verstehen konnten. Nephi erinnert uns daran, dass man beim Nachdenken nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz gebraucht. Er sagte, mein Herz sinnt ständig über das nach, was ich gesehen und gehört habe. Wenn wir über die Heiligen Schriften und all das nachdenken, was wir gesehen und gehört haben, machen wir den Weg frei für persönliche Offenbarung. Ich bezeuge, dass es eine höchst heilige Berufung ist, das Evangelium zu lehren. Wenn Sie Ihre Schüler lieb haben und sie beim Namen nennen, wenn Sie die Heiligen Schriften aufschlagen und daraus unterrichten, und wenn Sie Ihre Schüler ermuntern, über die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums nachzudenken und sie anzuwenden, wird Ihr guter Einfluss zunehmen und Ihre Schüler werden reichlicher gesegnet werden. An diesem herrlichen Tag werden sie zu ihnen sagen, was über Jesus von Nazareth gesagt wurde. Wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren. Danke, Bruder. Der Chor und die Versammelten singen jetzt »O fest wie ein Felsen« Nummer 56 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang sprechen Eduardo Gavaret und Elder Carlos A. Godoy von den 70ern zu uns. Nach ihren Worten hören wir von Eltern Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
It gets very cold during the winter.
In meiner Heimatstadt Minas in Uruguay wird es im Winter sehr kalt. Bei Sonnenuntergang legte meine Mutter immer Holzklötze in den Kamin, damit es im Esszimmer warm war. Und dorthin kamen wir, meine Eltern, meine Schwestern und ich, einer nach dem anderen, sobald unsere täglichen Aufgaben erfüllt waren. Diese Behaglichkeit, die die Wärme des Kamins schuf und die Anwesenheit eines jeden Mitglieds meiner Familie, weckten Gefühle in mir, die ich immer schätzen und bewahren werde. Nachdem meine Frau und ich unsere eigene Familie gegründet hatten, versammelten wir uns auch häufig, ob nun um einen Kamin oder einfach in der Wärme, die wir immer empfinden, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind. Das ist ein herrliches Gefühl. Unser Zuhause ist ein wunderbarer Ort, eine Zuflucht. Über die Jahre hinweg lebte unsere Familie in verschiedenen Ländern und in jedem fanden wir in der Kirche, bei den Mitgliedern, jeder Gemeinde, die wir besuchten, dasselbe Gefühl der Wärme. Jedes Mitglied der Kirche sollte Gelegenheit haben, solche angenehme Gefühle zu erleben. Und sie können solche Gefühle erleben durch unsere Anstrengungen bei der Reaktivierung und Missionsarbeit. Ich möchte Ihnen berichten, was sich in einigen Pfählen und Distrikten in Peru ereignet hat und werde dabei auch einige Familiennamen nennen. Familie Causo, Familie Banda, Familie Vargas und die Liste geht weiter und enthält über 1700 Namen von Mitgliedern, die heimgekehrt sind. Es sind Mitglieder aus verschiedenen Gemeinden, Zweigen, Pfählen und Distrikten überall in Peru, die von Pfarrpräsidenten, Bischöfen und Führungskräften der Kollegien und Hilfsorganisationen eingeladen wurden, nach Hause zu kommen. Sie nahmen diese Einladung an, die von Priestertumsführern, Vollzeitmissionaren und anderen Mitgliedern ausgesprochen wurde, die die Aufgabe übernommen hatten, ihnen zu helfen, in die Kirche zurückzukehren und zu Christus zu kommen. Jedem von ihnen sagen wir: Willkommen, willkommen daheim. Wodurch wurde es diesen Menschen möglich, heimzukehren? Es war die gemeinsame Bemühung von 14 Pfählen und 4 Distrikten einer Mission, die ein Jahr lang daran arbeiteten, die Rückkehr dieser Menschen durch Reaktivierung und die heiligen Handlung Taufe und Konfirmierung zu bewirken. Dieser Einsatz war von den Worten des Erlösers inspiriert: Liebst du mich? Weide meine Schafe. Und von dem, was Präsident Thomas S. Monson gesagt hat, nämlich: Im Laufe der Jahre haben wir diejenigen, die weniger aktiv sind, die sich gekränkt fühlen, die kritisch sind oder die übertreten haben, immer wieder eindringlich gebeten, zurückzukommen. Kommt zurück und speist an der Tafel des Herrn. Kostet erneut die süßen und sättigenden Früchte der Gemeinschaft mit den Heiligen. Alma litt sehr aus Sorge um die Seele seiner Brüder und bat den Herrn: O Herr, wolltest du uns gewähren, dass wir Erfolg haben, sie in Christus wieder zu dir zu bringen? Siehe, O Herr, ihre Seele ist kostbar und viele von ihnen sind unsere Brüder. Darum schenke uns, O Herr, Macht und Weisheit, dass wir diese unsere Brüder wiederum zu dir bringen können. Präsident Angel Alarcón vom Pfarr Puente Piedra in Lima, Peru, berichtete mir von folgendem Erlebnis. Jeden Samstag von 8:30 bis Mittag besuchen die Missionare, ein Bischof, einige Führungskräfte der Hilfsorganisation und ich die weniger aktiven Mitglieder, einige Nichtmitglieder und Neubekehrte. An dieser Stelle seiner Geschichte kamen mir die Worte eines Kirchenliedes in den Sinn. Tief in dem Herzen des Hirten wohnen die Lämmer so klein. Manche verließen die Weiden und sind nun hilflos allein. All die verlorenen Lämmer suchet der liebende Hirt, die er so teuer erkaufte, freudig nach Hause erführt. Bruder Vargas, der in einer Gegend wohnte, die nur schwer zugänglich ist, erhielt eines Samstagmorgens einen Anruf. Es war Präsident Alarcón, der mit dem Handy anrief und seine Ankunft ankündigte. Bruder Vargas sagte daraufhin: Das überrascht mich. Es ist schwer, sehr schwer, zu uns zu kommen. Darauf kam als Antwort: Ich stehe schon vor Ihrer Tür und ich möchte mit Ihnen sprechen. Wir brauchen Sie und wir laden Sie ein, morgen zu den Versammlungen zu kommen. Der Mann, der seit vielen Jahren nicht mehr zur Kirche gekommen war, antwortete: Ich werde da sein. Da machte sich Präsident Alarcón wieder auf den Heimweg. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Als ich vor einigen Wochen sonntags die Versammlung besuchte, begegnete ich einem Bruder, der erstmals seit vielen Jahren wieder gekommen war. Seine Frau, die kein Mitglied der Kirche war, begleitete ihn. Als ich ihn fragte, warum er sich entschlossen habe, zurückzukehren, antwortete er: Mein Freund Fernando und dieser gute Bischof haben mich eingeladen und ich bin gekommen. Ich habe die Kirche vor vielen Jahren gefunden und eine kleine Flamme brennt noch immer in meinem Herzen. Sie ist vielleicht nicht stark, aber sie ist da. Da sagte ich: Nun als deine Brüder werden wir sie gemeinsam anfachen, damit sie lebendig bleibt. Dann umarmten wir einander. Interesse, Aufmerksamkeit und Sorge um unsere Brüder sind deutliche Zeichen dafür, dass wir den himmlischen Vater lieben. Tatsächlich drücken wir unsere Liebe zu Gott dadurch aus, dass wir dienen und uns dabei vor allem auf das Wohl unseres Nächsten konzentrieren. König Benjamin hat darüber gesagt: Und siehe, ich sage euch dies, damit ihr Weisheit lernt, damit ihr lernt, dass, wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, ihr nur im Dienste eures Gottes seid. Wie enorm es sich doch auf das Leben der vielen, weniger aktiven Familien und der Menschen, die keine Mitglieder der Kirche sind, auswirken kann, wenn wir die Aufforderung des Erlösers annehmen, seine Schafe zu weiden und allen zu helfen, zu Christus zu kommen. Dies sind nur ein paar wenige Erlebnisse von all dem, was tausende Brüder im Stillen tun, die der Aufforderung des Herrn folgen, seine Schafe zu weiden. Denken wir daran, dass Liebe und Dienen wie Zwillinge sind, die sich nicht voneinander trennen lassen wollen. Möge doch jeder von uns als wunderbares Zeichen unserer Liebe für den himmlischen Vater die Aufgabe annehmen, die wir als Mitglieder dieser Kirche haben, nämlich uns um die zu kümmern, die nicht bei uns sind. Wenn wir durch diesen liebevollen Dienst auch nur eine Seele zur Kirche bringen und wenn wir dies zu unserem Lebensziel machen, wie viel Freude wird es uns und denjenigen bringen, denen wir helfen, zu Christus zurückzukommen. Hört doch sein inniges Rufen. Liebevoll bittet er heute, wollt ihr nicht helfen, zu suchen, alle, die weithin zerstreut. Ich bezeuge, dass wir Söhne und Töchter eines himmlischen Vaters sind, der uns liebt und einen jeden von uns beim Namen kennt. Ich gebe Zeugnis, dass unser Vater und der Erretter uns lieben. Er hat uns zuerst geliebt und er hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir durch ihn heimkehren können. Ich liebe ihn, meinen Erretter, meinen Herrn und Meister, meinen Erlöser. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich vor einigen Jahren als Gebietssiebziger in Brasilien diente, brachten meine Familie und ich unsere Ferien in der schönen Stadt Florianópolis. Wie üblich gingen wir am Sonntag zur nächstgelegenen Gemeinde. Meine Frau und ich und unsere älteste Tochter besuchten den Sonntagsschulunterricht. Dort wurde über unser persönliches Zeugnis vom Evangelium gesprochen. Irgendwann im Lauf des Unterrichts forderte die Lehrerin die Teilnehmer auf, von einem machtvollen oder geistigen Erlebnis zu erzählen, das sie hatten, als sie ihr Zeugnis von der Kirche entwickelten. Während einige Brüder und Schwestern von ihren Erlebnissen berichteten, ging ich in Gedanken meine eigenen Erfahrungen als Bekehrter durch und überlegte, was ich erzählen könnte. Aber mir fiel nichts sehr Außergewöhnliches zur Entstehung meines Zeugnisses ein. Als ich so nachdachte und den Erfahrungen der anderen zuhörte, merkte ich, dass die Lehrerin einen Beitrag von mir erwartete. Sie hörte den anderen Mitgliedern zu und machte mir deutlich, dass sie darauf wartete, von meinem großartigen Erlebnis zu hören. Schließlich war ich Gebietssiebziger und sollte etwas Beeindruckendes mitzuteilen haben. Da ich spürte, dass die Zeit verstrich und die Lehrerin auf meinen Beitrag wartete, strengte ich mich noch mehr an, etwas zu finden, was in diese Kategorie eines machtvollen Erlebnisses passte. Doch zur Enttäuschung der Lehrerin fiel mir nichts ein. So sehr ich ihr auch helfen wollte, ich konnte ihre Erwartungen nicht erfüllen. Glücklicherweise war es ein Fastsonntag und ich nahm in der Abendmahlsversammlung die Gelegenheit wahr, den Versammelten und vor allem dieser Schwester und ihrer Sonntagsschulklasse mein Zeugnis zu geben. Ich berichtete von keinem bemerkenswerten Erlebnis, sondern gab aus tiefstem Herzen Zeugnis von den Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums. Manchmal meinen wir, wir bräuchten ein bedeutendes, machtvolles Erlebnis, um ein Zeugnis von der Kirche zu erlangen, oder ein einmaliges Ereignis, das jeden Zweifel, ob wir wirklich eine Antwort oder Bestätigung erhalten haben, auslöscht. Präsident Boyd K. Packer sagte, ich zitiere, die Stimme des Geistes wird in den Heiligen Schriften als weder laut noch rau beschrieben. Es ist nicht eine Stimme des Donners, auch nicht eine Stimme von großem, heftigem Lärm, sondern eine leise Stimme von vollkommener Milde, gleich wie ein Flüstern. Und sie kann bis tief in die Seele dringen und das Herz brennen lassen. Denken wir daran, dass Elia die Stimme des Herrn weder im Sturm noch im Erdbeben oder im Feuer vernahm, sondern als sanftes, leises Säuseln. Ende des Zitats. Präsident Boyd K. Packer fährt fort, der Geist erregt unsere Aufmerksamkeit nicht, indem er laut ruft oder uns kräftig schüttelt. Stattdessen flüstert er. Er tut sich so sanft kund, dass wir ihn vielleicht gar nicht bemerken, wenn wir zu beschäftigt sind. Gelegentlich wird er uns gerade so viel drängen, dass wir ihm Beachtung schenken. Meistens jedoch, wenn wir dem sanften Gefühl keine Beachtung schenken, wird sich der Geist zurückziehen und warten, bis wir suchen und horchen und auf unsere Art und Weise sagen, was auch Samuel vor Alters sagte. Rede, Herr, denn dein Diener hört. Ende des Zitats. Große Ereignisse sind keine Garantie dafür, dass unser Zeugnis stark sein wird. Laman und Lemuel sind ein gutes Beispiel dafür. Ihnen erschienen Engel und selbst dann, fast unmittelbar darauf, stellten sie den Willen des Herrn in Frage. Auch von manchen Führern der Kirche in den letzten Tagen können wir etwas über diesen Grundsatz lernen. Sie wurden zur Zeit der Wiederherstellung aus der Höhe belehrt und waren dennoch nicht stark genug, bis ans Ende auszuharren. Diese Erfahrungen zeigen uns, dass eine Bestätigung durch die leise Stimme manchmal eine stärkere Wirkung auf unser Zeugnis haben kann als der Besuch eines Engels. Als junger Mann in Porto Alegre in Brasilien lernte ich von zwei Missionarinnen vieles über die Kirche. Ich weiß noch, dass ich auf eine Antwort auf meine Gebete wartete, auf ein großes, unbestreitbares Erlebnis. Doch es ereignete sich nicht. Das bedeutet nicht, dass ich nicht genügend Gewissheit entwickelt hätte, um mich der wiederhergestellten Kirche anzuschließen. Einmal erklärte, wie man ein Zeugnis nährt. Aber siehe, wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten auch nur einen Versuch zu machen und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, und ich glaube, das war bei mir als Untersucher der Fall, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken. Ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, so dass ihr einem Teil meiner Worte Raum geben könnt. All meine Erfahrungen seit jenen Tagen als Untersucher der Kirche und später als Missionar und noch später als Vater und Priestertumsführer bilden zusammen eine Sammlung von Erfahrungen und zumeist sanften Gefühlen, die keinen Zweifel daran lassen, dass das Samenkorn ein gutes Samenkorn ist. Alma setzt seine Lehren über das Zeugnis fort. Nun wollen wir das Wort mit einem Samenkorn vergleichen. Wenn ihr nun Raum gebt, dass ein Samenkorn in euer Herz gepflanzt werden kann, siehe, wenn es ein wahres Samenkorn oder ein gutes Samenkorn ist, wenn ihr es nicht durch euren Unglauben ausstoßt, sodass ihr den Geist des Herrn Widerstand leistet, siehe, so wird es anfangen, in eurer Brust zu schwellen. Und wenn ihr dieses Schwellen spürt, so werdet ihr anfangen, in euch zu sagen, es muss notwendigerweise so sein, dass dies ein gutes Samenkorn ist oder dass das Wort gut ist, denn es fängt an, meine Seele zu erweitern. Ja, es fängt an, mein Verständnis zu erleuchten. Ja, es fängt an, mir köstlich zu sein. Also erlangen manche Menschen ihr Zeugnis vielleicht durch ein einmaliges und unbestreitbares Ergebnis, doch andere erlangen ihr Zeugnis durch eine ganze Reihe von Erfahrungen, die vielleicht nicht so bemerkenswert sind, zusammengenommen aber zweifelsfrei bezeugen, dass das, was wir gelernt und erlebt haben, wahr ist. Heute, nach vielen Jahren als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, kann ich mich wahrscheinlich an die meisten der vielen Erlebnisse, die mein Zeugnis geprägt haben, nicht mehr erinnern. Dennoch haben all diese Erfahrungen ihre Spuren hinterlassen und zu meinem Zeugnis von der wiederhergestellten Kirche beigetragen. Heute besitze ich eine absolute Gewissheit von den Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi. Ich möchte gerne schließen, indem ich nicht nur der Schwester, die jene Sonntagsschulklasse unterrichtete, sondern Ihnen allen mein Zeugnis gebe. Ich weiß, dass unser himmlischer Vater lebt. Ich weiß, dass er uns liebt. Wir sind seine Kinder. Er hört unsere Gebete. Ich weiß, dass Jesus Christus unser Erretter ist. Er starb, ist auferstanden und sühnte für unsere Sünden. Sein Sühnopfer ist mir jeden Tag meines Lebens ein Segen. Ich bezeuge, dass die Kirche Jesu Christi in diesen letzten Tagen durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt wurde. Er war ein Prophet Gottes. Ich weiß, dass wir heute von einem lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, geführt werden. Ich weiß, dass er ein Prophet für unsere Zeit ist, so wie Mose, Abraham und Jesaja Propheten für unsere Zeit, für ihre Zeit waren. Das Buch Mormon ist wie die Bibel, das Wort Gottes und ein weiterer Zeuge für den Erlöser. Ich weiß, dass die Macht des Priestertums wiederhergestellt wurde und für viele Heiligen auf der ganzen Welt ein Segen ist. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Letzten Winter hat meine Tochter etwas Schlimmes erlebt, als sie durch einen schweren Schneesturm fahren musste. Sie erinnerte mich an eine ähnliche Situation, in die ich vor vielen Jahren mit meinen zwei Söhnen geraten war. Mein jüngster Sohn Joe war 3 und mein Sohn Larry war 6. Wir fuhren im Juni von San Francisco nach Utah. Das Wetter war sehr schön. Als wir den Anstieg zum Donnerpass in den Sierras in Angriff nahmen, wurden wir ohne Vorwarnung von einem gewaltigen Schneesturm überrascht. Keiner der Fahrer war darauf vorbereitet. Ein Sattelzug hatte sich verkeilt und blockierte 2 Spuren. Andere LKW und Autos waren von der Autobahn abgekommen. Eine Spur war frei und viele Fahrzeuge, so auch unseres, versuchten verzweifelt in der Spur zu bleiben und Zusammenstöße zu vermeiden. Schließlich kam der ganze Verkehr zum Erliegen. Wir waren auf einen Schneesturm im Juni nicht vorbereitet. Wir hatten keine warme Kleidung dabei und der Tank war bald leer. Ich kuschelte die beiden Jungen an mich, um uns warm zu halten. Nach vielen Stunden kamen Räumfahrzeuge, Schneepflüge und Abschleppwagen und begannen, den massiven Stau aufzulösen. Schließlich brachte uns ein Abschleppwagen zu einer Tankstelle auf der anderen Seite des Passes. Ich rief meine Frau an, denn ich wusste, dass sie sich wohl Sorgen machte, dass sie schon am Vorabend einen Anruf erwartet hatte. Sie wollte auch noch mit den beiden Jungen sprechen. Als der 3-Jährige an der Reihe war, sagte er mit bebender Stimme: "Weißt du eigentlich, wie schlimm das war?" Ich konnte sehen, dass unser 3-Jähriger von seiner Mutter getröstet und besänftigt wurde, als er ihr von all dem Schlimmen erzählte. Unsere Gebete, mit denen wir uns an den Vater im Himmel wenden, sind ganz ähnlich. Wir wissen, dass er auf uns Acht gibt, wenn wir in Not sind. Der Vorfall, den ich Ihnen geschildert habe, war eine schwierige Situation auf einer Reise. Er war aber kurz und hatte keine dauerhaften Folgen. Viele Prüfungen und Bedrängnisse, denen wir im Leben begegnen, sind jedoch schwerwiegend und scheinen dauerhafte Folgen zu haben. Jeder von uns wird einige davon im Auf und Ab seines Lebens durchmachen. Viele, die bei dieser Konferenz zuhören, befinden sich gerade jetzt in einer äußerst schwierigen Lage. Wir können das Gebet des Propheten Joseph Smith nachempfinden, das er sprach, nachdem er aufgrund falscher Anschuldigungen monatelang im Gefängnis von Liberty eingesperrt war. O Gott, wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Die Antwort des Herrn ist besänftigend. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele, dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Eine der grundlegenden Lehren, die durch die Wiederherstellung erhellt wurden, ist die, dass es in allem einen Gegensatz geben muss, damit Rechtschaffenheit zustande gebracht wird. Dieses Leben ist nicht immer einfach, und das sollte es auch nie sein. Es ist eine Zeit, in der wir geprüft werden und uns beweisen. In Abraham lesen wir, und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Elder Harold B. Lee hat gesagt, manchmal erscheint das, was für uns am besten ist und was uns ewigen Lohn bringt, momentan am bittersten. Und das, was verboten ist, ist oftmals das, was am begehrenswertesten erscheint. Der Roman Eine Geschichte von zwei Städten beginnt mit den oft zitierten Worten: Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Die Heiligen Schriften machen deutlich, dass jede Generation ihre eigene Vorstellung von der besten und der schlimmsten Zeit hat. Wir alle sind dem Konflikt zwischen Gut und Böse ausgesetzt, ebenso dem Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, Hoffnung und Verzweiflung. Elder Neil A. Maxwell hat erklärt, bis ans Ende unseres kurzen Erdenlebens ist es immer wieder wichtig, den Kontrast zwischen dem Süßen und dem Bitteren zu schmecken. Dank der Lehre der Kirche wissen wir, dass das Gute das Böse überwinden wird und dass diejenigen, die umkehren und geheiligt werden, mit ewigem Leben beschenkt werden. Ungefähr um die Zeit, in der Dickens seinen Roman schrieb, unternahmen die Pioniere ihre heroischen Anstrengungen, sich in den Bergen im Westen der USA anzusiedeln. Trotz ihres gemeinsamen Glaubens hatten die Heiligen viele Bedrängnisse durchgemacht und sahen dem Auszug aus Nauvoo mit unterschiedlichen Erwartungen entgegen. Einige blickten optimistisch in die Zukunft, andere waren besorgt. Zwei besonders gute Beispiele dafür sind Helen Mar Whitney und Bathsheba Smith. Beide hinterließen fesselnde Berichte darüber, was sie empfanden. Schwester Whitney schrieb über ihre Erwartungen, was den Auszug aus Nauvoo betraf: Ich werde meine ganzen Bänder, Kragen, Spitzen und all das einpacken. Denn dort, wo wir hingehen, kann ich so etwas nicht bekommen. Wir verlassen die Welt und werden jenseits der Rocky Mountains leben, wo sonst niemand hin will. Es wird weder Reiche noch Arme unter uns geben, und wir werden nur ehrliche und tugendhafte Leute bei uns haben. In den Worten von Schwester Whitney klingt idealistischer Optimismus mit. Die Gefühle, die Schwester Bathsheba Smith niederschrieb, zeugen ebenfalls von großem Glauben, doch auch von etwas Beklommenheit. Sie hatte gesehen, wie sich der Pöbel gegen die Heiligen in Missouri zusammengerottet hatte, und war dabei, als der Apostel David W. Patton getötet wurde. Angesichts des Auszugs aus Nauvoo schrieb sie: Meine letzte Handlung an diesem wundervollen Ort war, die Zimmer aufzuräumen, den Boden zu fegen und den Besen an seinen angestammten Platz hinter der Tür zu stellen. Ich war tief bewegt, als ich vorsichtig die Tür schloss und mich einer unbekannten Zukunft zuwandte, im Glauben an Gott. Meine Zuversicht, dass das Evangelium wahr war und schließlich im Westen Fuß fassen würde, war nicht geringer als die, die ich während jener schwierigen Zeiten in Missouri hatte. Diese beiden Pionierfrauen blieben ihr Leben lang stark im Evangelium und leisteten Großes beim Aufbau Zions. Doch sie erlebten noch viele weitere Prüfungen und Bedrängnisse, die sie beide glaubenstreu ertrugen. Trotz Schwester Whitneys Optimismus starben ihre ersten drei Kinder bei oder gleich nach der Geburt. Zwei davon während des langen Trecks von Nauvoo ins Salzseetal. Schwester Whitneys Schriften zur Verteidigung unseres Glaubens haben viel Gutes gebracht. Sie war auch die Mutter des Apostels Orson F. Whitney. Schwester Smith schrieb über die Armut, Krankheit und Entbehrung, die die Heiligen auf dem Weg in den Westen erlitten. Im März 1847 starb ihre Mutter, und im darauffolgenden Monat wurde ihr zweiter Sohn John geboren. Ihr Bericht darüber ist nur kurz. Er war mein letztes Kind und lebte nur 4 Stunden. Später wurde sie Oberin des Salt Lake Tempels und die 4. Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Die Bedrängnisse, die diese frühen Heiligen ertragen mussten, berühren uns tief. Im Februar 1856 drückte Brigham Young dies folgendermaßen und etwas humorvoll aus: Ich könnte etwas über die schweren Zeiten sagen. Ihr wisst, dass ich euch gesagt habe, wenn jemand Angst hat zu verhungern, könne er gehen und irgendwo hingehen, wo es reichlich gibt. Ich habe nicht die geringste Angst, ich könnte verhungern, Denn bis wir das letzte Maultier von der Ohrenspitze bis zum Ende des Fliegenwedels aufgegessen haben, habe ich keine Angst davor zu verhungern. Er sagte weiter, es gibt viele, die jetzt keine Anstellung finden, aber der Frühling kommt bald und wir werden nicht mehr leiden, als uns gut tut. Die Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, sind gewissermaßen mit den Herausforderungen in der Vergangenheit vergleichbar. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ruft in aller Welt große Besorgnis hervor. Probleme auf dem Arbeits- und Finanzmarkt sind nicht ungewöhnlich. Viele Menschen leiden unter körperlichen oder seelischen Erkrankungen. Andere haben Probleme in der Ehe oder mit schwierigen Kindern. Einige haben einen lieben Menschen verloren. Sucht und ungehörige oder schädliche Neigungen verursachen Kummer. Welche Ursache eine Prüfung auch hat, sie bereitet den Betroffenen und deren Lieben viel Schmerz und Leid. Wir wissen aus den Heiligen Schriften, dass einige Prüfungen zu unserem Guten sind und unserem Fortschritt dienen. Wir wissen auch, dass es sowohl über Gerechte als auch über Ungerechte regnet. Außerdem wissen wir, dass nicht aus jeder Wolke am Himmel Regen fällt. Welche Herausforderungen, Prüfungen und Bedrängnisse wir auch ertragen müssen, die Lehre vom Sühnopfer, das Jesus Christus erbracht hat, besänftigt uns. Alma hat darüber gesagt, dass der Erretter unsere Schwächen auf sich nehmen werde und seinem Volk beistehen, gemäß dessen Schwächen. Die Heiligen Schriften und die neuzeitlichen Propheten haben deutlich gesagt, dass es magere und fette Jahre geben wird. Der Herr erwartet von uns, dass wir auf viele Herausforderungen, die kommen werden, vorbereitet sind. Er verkündet, wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten. Meine Fahrt durch die Sierras im Schneesturm vor vielen Jahren war unter anderem deshalb so schrecklich, weil ich auf dieses plötzliche, unerwartete Ereignis nicht vorbereitet war. Ein großer Nutzen, den wir aus den Heiligen Schriften ziehen, ist, dass sie uns vor Herausforderungen warnen, die sich unerwartet, aber oft stellen. Wir täten gut daran, uns darauf vorzubereiten. Eine Form der Vorbereitung ist, die Gebote zu halten. An zahlreichen Stellen im Buch Mormon wird den Menschen verheißen, dass es ihnen im Land wohlergehen wird, insofern sie die Gebote halten. Diese Verheißung wird häufig von der Warnung begleitet, dass sie, wenn sie die Gebote Gottes nicht halten, von seiner Gegenwart abgeschnitten werden. Ganz offensichtlich sind die Segnungen des Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, entscheidend dafür, dass es uns im Land wohlergeht und wir vorbereitet sind. Ungeachtet unserer Prüfungen wären wir angesichts des Überflusses, den wir heute haben, undankbar, wenn wir unsere Segnungen nicht schätzten. Obwohl die Pioniere ja ganz offensichtliche Bedrängnisse erlebten, sprach Präsident Brigham Young darüber, wie wichtig Dankbarkeit ist. Er sagte, ich kenne außer der unverzeihlichen Sünde keine Sünde, die schlimmer wäre als die Undankbarkeit. Unsere Dankbarkeit muss vor allem dem Erlöser und seinem Sühnopfer gelten. Es ist uns bewusst, dass viele, die diese Konferenz mitverfolgen, so intensive Prüfungen und Bedrängnisse erleben, dass sie sich mit diesem Gefühl im Herzen im Gebet an den Vater im Himmel wenden. Weißt du eigentlich, wie schlimm das für mich ist? Ich möchte Ihnen von den Erfahrungen einer Schwester erzählen, von Ellen Yates aus Grantsville in Utah. Vor 10 Jahren verabschiedete sie sich Anfang Oktober von ihrem Mann Leon mit einem Kuss, als er sich auf den Weg zur Arbeit nach Salt Lake City machte. Das sollte das letzte Mal sein, dass sie Leon lebend sah. Er hatte einen Frontalzusammenstoß mit einem 20-jährigen Mann, der auf dem Weg zu seinem ersten Job spät dran war und versuchte, ein langsameres Fahrzeug zu überholen. Bei dem Zusammenstoß starben beide auf der Stelle. Schwester Yates sagte, dass sie in einen Schockzustand und tiefe Trauer verfiel, nachdem 2 mitfühlende Autobahnpolizisten ihr die Mitteilung überbracht hatten. Sie berichtet, als ich versuchte, in die Zukunft zu blicken, sah ich nur Dunkelheit und Schmerz. Es stellte sich heraus, dass der beste Freund ihres Mannes Bischof in der Gemeinde des jungen Fahrers war. Der Bischof rief Schwester Yates an und sagte ihr, dass Jelaine Wilmore, die Mutter des jungen Mannes, gern mit ihr sprechen würde. Sie erinnert sich, ich war schockiert, dass ich so auf meine Trauer und meinen Schmerz fixiert war, dass ich überhaupt nicht an den jungen Mann und dessen Familie gedacht hatte. Mir wurde plötzlich klar, dass es da eine Mutter gab, die mindestens so sehr litt wie ich. Ich war sofort einverstanden, dass sie mich besucht. Als Bruder Wilmore und seine Frau zu ihr kamen, brachten sie ihren großen Kummer darüber zum Ausdruck, dass ihr Sohn für Leons Tod verantwortlich war, und sie schenkten ihr ein Bild, auf dem der Erlöser ein kleines Mädchen in seinen Armen hielt. Schwester Yates sagt, wenn es manchmal unerträglich wird, dann schaue ich dieses Bild an und denke daran, dass Christus mich persönlich kennt. Er kennt meine Einsamkeit und meine Prüfungen. Eine Schriftstelle, die Schwester Yates tröstet, lautet, darum seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. Jedes Jahr im Oktober gehen Schwester Yates und Schwester Wilmore, sie sind beide heute hier im Konferenzzentrum, gemeinsam in den Tempel und danken Christus für sein Sühnopfer, für den Erlösungsplan, für die ewige Familie und für die Bündnisse, die Ehepaare und Familien auf beiden Seiten des Schleiers verbinden. Schwester Yates sagt abschließend, durch diese Prüfung habe ich die Liebe meines Vaters im Himmel und meines Erlösers in größerem Maße verspürt als je zuvor. Sie bezeugt, es gibt keinen Kummer, keinen Schmerz, keine Krankheit, die so groß sind, dass das Sühnopfer Christi und die Liebe Christi sie nicht heilen könnten. Diese beiden Schwestern sind ein herausragendes Beispiel für Liebe und Vergebungsbereitschaft. So konnte das Sühnopfer Jesu Christi in ihrem Leben wirksam werden. Denken Sie an den Erlöser im Garten Gethsemane während des Sühnopfers, als er so große Schmerzen litt, dass er aus jeder Pore blutete. Als er seinen Vater anrief, verwendete er das Wort Abba. Dies lässt sich als Ruf eines Sohnes interpretieren, der sich in seiner Not an seinen Vater wendet. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich bezeuge, dass das Sühnopfer Jesu Christi sich auf alle Prüfungen und Bedrängnisse erstreckt, die ein Mensch irgendwann im Leben erfahren wird. Wenn uns manchmal so zumute ist, dass wir sagen möchten, weißt du eigentlich, wie schlimm das für mich war? Dann können wir sicher sein, dass der Herr da ist und wir in seinen liebevollen Armen geborgen sind. Unser geliebter Prophet Präsident Thomas S. Monson wurde im vergangenen August an seinem Geburtstag gefragt, welches das beste Geschenk sei, das ihm die Mitglieder aus aller Welt machen könnten. Er sagte ohne zu zögern, finden Sie jemanden, der schwere Zeiten durchmacht, und tun Sie etwas für ihn. So wie Sie, werde ich, Jesus Christus, dem Retter der Menschheit, ewig dankbar sein. Ich bezeuge, dass er der Erretter und Erlöser der Welt ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren. As we conclude,
danke, Brüder. Bevor wir die Versammlung beenden, möchten wir dem Tabernakelchor, dem PV-Chor aus Fehlen in Caseville und Fruit Heights in Utah und dem Priestertumschor der Missionarschule in Provo sowie ihren Dirigenten und Organisten für die wunderbare und inspirierende Musik danken. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Thomas S. Monson, unser geliebter Prophet. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor, wir beten stets für dich, unser Prophet. Das Schlussgebet spricht Elder Marcus B. Nash von den 70ern. Damit ist die Konferenz dann beendet. Präsident Monson.
Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, sicher stimmen Sie mit mir überein, dass diese Konferenz sehr inspirierend war. Wir haben den Geist des Herrn in den vergangenen 2 Tagen überreichlich verspürt. Unser Herz wurde angerührt und unser Zeugnis von diesem göttlichen Werk wurde gestärkt. Ich bin mir sicher, dass ich für die Mitglieder der Kirche überall spreche, wenn ich die Brüder und Schwestern, die zu uns gesprochen haben, lobe. Da kommen mir die Worte Moronis im Buch Mormon in den Sinn. Und ihre Versammlungen wurden von der Kirche auf die Weise, wie der Geist auf sie einwirkte und durch die Macht des Heiligen Geistes geleitet. Denn wie die Macht des Heiligen Geistes sie leitete, sei es zu predigen oder zu ermahnen oder zu beten oder zu flehen oder zu singen, ja, so geschah es. Zitat Ende. Mögen wir noch lang daran denken, was wir bei dieser Generalkonferenz gehört haben. Jede der Botschaften, die überbracht wurden, wird kommenden Monat im Ensign und im Liahona abgedruckt. Ich lege Ihnen ans Herz, sich damit zu befassen und über diese Lehren nachzudenken. Ihnen, den Brüdern, die bei dieser Konferenz entlassen wurden, sprechen wir unseren tiefen Dank für die vielen Jahre aus, in denen Sie sich eingesetzt und gedient haben. Alle Mitglieder der Kirche haben von Ihren unzähligen Verdiensten profitiert. Ich versichere Ihnen, dass der himmlische Vater sich der Schwierigkeiten, denen wir derzeit in der Welt begegnen, bewusst ist. Er liebt einen jeden von uns und wird uns segnen, sofern wir uns bemühen, seine Gebote zu halten und ihn im Gebet zu suchen. Unsere Kirche umspannt die ganze Welt, Brüder und Schwestern. Überall in der Welt findet man unsere Mitglieder. Seien wir in unseren Heimatländern doch gute Staatsbürger und in unseren Heimatorten gute Nachbarn. Gehen wir sowohl auf Andersgläubige als auch auf unsere Glaubensgenossen zu. Mögen wir Männer und Frauen sein, die in allem, was sie tun, ehrlich und redlich sind. Überall in der Welt gibt es auch Menschen, die Hunger leiden oder in tiefster Armut leben. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Leid lindern und für die Bedürftigen sorgen. Über das Gute, was sie tun, wenn sie aufeinander Acht geben, hinaus, versetzen uns ihre großzügigen Spenden an die Kirche in die Lage, beinahe augenblicklich zu reagieren, wenn sich irgendwo in der Welt eine Katastrophe ereignet. Wir gehören fast immer zu den Ersten, die an Ort und Stelle sind und leisten jede Hilfe, derer wir fähig sind. Wir danken Ihnen für Ihre Spenden, für Ihre Großzügigkeit. Es gibt auch weitere Schwierigkeiten, mit denen so mancher zu kämpfen hat. Der eine oder andere, vor allem unter den jungen Menschen, hat sich leider in etwas verstrickt, was schwerwiegende Probleme mit sich bringt, beispielsweise Drogen, Unsittlichkeit oder Bandenkriminalität. Außerdem sind da noch die Einsamen, darunter auch Witwen und Witwer, die sich danach sehnen, dass andere Zeit mit ihnen verbringen und Interesse an ihnen zeigen. Haben wir doch immer ein Auge dafür, was unsere Mitmenschen brauchen, und strecken wir voller Zuneigung helfend unsere Hand aus. Brüder und Schwestern, wie gesegnet sind wir doch, dass der Himmel für wahr offen steht, dass die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi heute auf der Erde ist und dass die Kirche auf den Fels der Offenbarung gegründet ist. Wir wissen, dass fortdauernde Offenbarung das wahre Lebensblut des Evangeliums Jesu Christi ist. Mögen wir alle unser Zuhause sicher erreichen. Mögen wir in Frieden, Harmonie und Liebe zusammenleben. Mögen wir uns jeden Tag bemühen, dem Beispiel des Erretters nachzueifern. Gott segne Sie, meine Brüder und Schwestern. Ich danke Ihnen, dass Sie für mich und für alle Generalautoritäten beten. Wir sind zutiefst dankbar für Sie. In einem Bühnenstück von Christopher Marlowe, die tragische Historie von Dr. Faustus, geht es um Dr. Faustus, einen Mann, der sich entschied, Gott zu missachten und dem Pfad des Satans zu folgen. Am Ende seines sündhaften Lebens, desillusioniert angesichts vertaner Gelegenheiten und der sicheren Strafe, die auf ihn wartet, beklagt er: Es gibt eine Pein, die noch sengender ist als loderndes Feuer, nämlich ewiglich von Gott getrennt zu sein. Meine Brüder und Schwestern, so wie die ewige Trennung von Gott die sengendste Pein ist, ist das ewige Leben in der Gegenwart Gottes unser höchstes Ziel. Ich bete von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, dass wir auch weiterhin nicht darin nachlassen, nach diesem Lohn, der kostbarer ist als jeder andere, zu trachten. Ich bezeuge Ihnen, dass dieses Werk wahr ist, dass unser Erretter lebt und dass er seine Kirche hier auf Erden führt und leitet. Ich sage Ihnen Lebewohl, meine lieben Brüder und Schwestern, bis wir uns wiedersehen in 6 Monaten. Dabei rufe ich die Segnung des Herrn auf Sie herab, auf jeden von Ihnen. Vergessen Sie nicht, zu wem wir beten. Vergessen Sie nicht, in wessen Namen wir beten. Und denken wir daran, dass er gesagt hat, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, zu ihm werde ich eintreten. Hören wir auf seine Stimme. Leben wir so, dass er an unsere Tür klopfen kann. Und lassen Sie uns die Tür öffnen und ihn einlassen in unser Heim, aber auch in unser Herz, nämlich unseren Erretter. Im Namen Jesu von Nazareth, unseres Erretters, unseres Erlösers, dem wir dienen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel.
We are grateful.
Wir sind dankbar
to be members of thy church.
Dafür, dass wir Mitglieder deiner Kirche sind.
We are grateful for it.
Wir sind dankbar für einen Propheten, für den Einfluss und die Macht, die seine Worte in unserem Leben haben. Als Volk kommen wir zusammen, um für seine Gesundheit und Kraft zu beten, dass du ihn weiterhin führen mögest. Wir danken dir ebenso für seine hervorragenden Ratgeber und bitten auch deinen Segen für sie. Wir sind dankbar für das Kollegium der 12 Apostel. Bitte schütze und segne und inspiriere sie. Wir sind dankbar, in dieser Welt zu sein, aber die Gelegenheit haben, nicht von der Welt zu sein. Wir sind dankbar für das Licht des Evangeliums, für deinen Sohn, für den großen Erlösungsplan und für das Sühnopfer Christi. Bitte segne uns, damit wir so leben, wie der Heilige Geist uns führt. Bitte öffne die Türen aller Länder, damit das Licht und die Hoffnung dieses herrlichen Evangeliums eintreten und jeden Kontinent durchdringen können. Bitte segne und wache über die Führer der Länder, dass Stabilität und Frieden gewährleistet sein können, damit dein Reich aufgerichtet werden kann. Wenn wir nun diese Konferenz verlassen, bitte segne uns, dass wir so als einiges Volk tun und dass wir uns im Herzen fest vornehmen, das zu tun, was uns hier gesagt wurde, und im Einklang mit deinem Willen zu leben und deine Freude und dein Glück zu empfangen. Wir bringen dir nochmals unsere Liebe zum Ausdruck, unseren Wunsch, dir zu folgen, besser zu werden und unseren Mitmenschen zu dienen. Diese Empfindungen unseres Herzens bringen wir dir voller Demut und großer Dankbarkeit zum Ausdruck. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.